Sound.
Lufthansa 123, Rheinräder, hallo, identified. Climb flight level 330, turn right 5 degrees.
Wie werde ich? Der Podcast über Berufe und Ausbildung. Für alle, die in ihren Traumberuf reinhorchen wollen oder die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie werden wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu Wie werde ich? Dem Podcast über Berufe und Ausbildung und Berufung. Mein Name ist Daniele Ritze und heute sprechen wir mit Sina Herrmann und sie beantwortet uns die Frage, wie werde ich Fluglotsin oder Fluglotse? Hallo Sina.
Hi.
Sag mal, wie alt bist du und wie lange arbeitest du schon als Fluglotsin?
Ja, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt und bei der DFS habe ich vor knapp 3 Jahren angefangen zu arbeiten.
Und du bist gerade noch in der Ausbildung oder bist fast fertig?
Genau, ich bin jetzt am Ende meiner Ausbildung. Mir fehlt noch eine letzte Prüfung, die ich jetzt hoffentlich dieses Jahr ablegen kann. Und dann bin ich fertige Fluglotsin.
An alle Zuhörer, bitte nicht wundern, dass der Ton etwas anders ist. Wir sitzen im Homeoffice durch Corona, aber das wird trotzdem ein nettes, lockeres Gespräch. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Sina, was ist eigentlich eine Fluglotsin? Denn ich will nicht sagen bis vor kurzem, aber es gab eine Zeit, wo ich dachte, eine Fluglotse und eine Fluglotsin sind diejenigen, die vor dem Flugzeug stehen und mit diesen Lampen zeigen, wo das Flugzeug parken soll. Das ist natürlich nicht der Fall. Was ist denn eine Fluglotsin und wie wird man das?
Ja, tatsächlich hören wir das oft, dass viele Leute denken, dass die Fluglotsen und die Fluglotsinnen auf dem Vorfeld stehen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist nicht so, sondern wir sitzen im Tower und im sogenannten Center und ja, regeln den Verkehr am Himmel von Start bis zur Landung und den kompletten Überflug. Und unsere Aufgabe ist dabei, den Verkehr flüssig und aber vor allem sicher zu lenken, dass immer bestimmte Mindestabstände zwischen allen Flugzeugen am Himmel eingehalten werden und ja, dadurch die Maschinen sicher von ihrem Startflughafen zu ihrem Zielflughafen kommen.
Also ein sehr, sehr wichtiger und anspruchsvoller Job. Das ist auch ein Job, den normalerweise ich als Passagier gar nicht sehe, oder?
Ja, das ist korrekt. Der einzige Moment, wo man das vielleicht mitbekommen könnte, wäre, wenn man zur Startbahn rollt und zufällig den Tower sieht. Das ist eigentlich so das, was die meisten dann vielleicht noch mit Flugsicherung verbinden. Aber uns Lotsen im Center, wo tatsächlich fast 80% der Lotsen sitzen, die sieht man natürlich nicht und das kriegt man nicht mit und das findet alles im Hintergrund statt.
Unsere Zuhörer wollen natürlich wissen, wie du das geworden bist und wie so dein Werdegang war. Was haben denn deine Eltern gemacht? Waren die auch schon Fluglotsen?
Nein, meine Eltern sind keine Fluglotsen. Allerdings bin ich schon durch meinen familiären Hintergrund auf jeden Fall in die Richtung des Luftverkehrs gekommen. Meine Mutter arbeitet bei Lufthansa als Purser, also als Kabinenchefin auf der Langstrecke. Und mein Papa ist Sozialpädagoge und arbeitet als Vormund für Jugendliche.
Wolltest du denn schon immer Fluglotsin werden?
Tatsächlich nicht. Anfangs wollte ich, wie vielleicht viele, immer Pilotin werden. Mhm. Und habe mich auch beworben und habe auch die Tests bestanden. Allerdings gab es dann eine ganz lange Zeit, in der nicht eingestellt wurde und die Ausbildung nicht angefangen werden konnte. Und dann habe ich in der Zeit studiert und bin auch noch bei Lufthansa in der Kabine als Flugbegleiterin geflogen. Und als es dann irgendwann soweit gewesen wäre, dass ich meine Pilotenausbildung hätte anfangen können, war das dann leider nicht mehr so wie zu der Zeit, als ich mich beworben hatte. Die Bedingungen haben sich geändert und durch meine Zeit bei Lufthansa bin ich dann auch irgendwie noch auf die DFS gekommen und habe da viele, viele Vorteile gesehen und habe mich dann letztendlich auch noch dort beworben und es geschafft.
Wie gut warst du in der Schule? Du hast Abitur gemacht und ich glaube auch für Fluglotsin darf man kein oder sollte man kein Fachabitur haben, sondern tatsächlich ein Abitur haben, oder? Wie war das bei dir? Wie gut warst du in der Schule?
Genau, man braucht Abitur, um sich bewerben zu können. Ich war tatsächlich recht gut in der Schule. Ich habe einen Abiturschnitt von 1,3. Allerdings ist das ja, aber das ist bei uns überhaupt nicht gefordert oder ja, also man kann alle möglichen Abiturschnitte haben. Das Wichtige ist, dass man Abitur hat, aber am Ende geht es um ganz andere Fähigkeiten bei uns als die, die unbedingt in der Schule abgefragt werden.
Okay, und um welche Fähigkeiten geht's?
Also natürlich, Englisch sollte man schon gut können, das ist auf jeden Fall wichtig. Also da sollte man vielleicht in der Schule gut aufpassen. Aber ansonsten geht es bei uns vor allem um Teamarbeit, was bei uns ganz oben steht. Belastbarkeit, man muss schnell Entscheidungen treffen können, man sollte ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben können. Das sind viel mehr die Qualitäten, auf die geachtet wird, als jetzt Mathe, Physik und Bio. Natürlich sollte man die Grundrechenarten beherrschen, weil man natürlich auch kurz Dinge ausrechnen muss, aber da genügt meistens eigentlich auch der Dreisatz. Also ja, darauf könnte man es reduzieren.
Und Englisch sollte man gut können, weil die Ausbildung auf Englisch ist oder weil im Grunde du fast jeden Tag auf Englisch arbeitest?
Eigentlich arbeite ich den ganzen Tag auf Englisch. Das ist einfach die Sprache der Luftfahrt. Jeder Pilot muss Englisch können, wir müssen Englisch können. Das ist, wie gesagt, die Sprache, auf der wir alle kommunizieren und auf der sich alle, die sich am Himmel bewegen, verständigen, zumindest in unseren Höhen. Ja, und dadurch ist das einfach die Sprache, die gesprochen wird, auch wenn man mit anderen Lotsen aus angrenzenden Ländern kommuniziert, ist einfach die Sprache Englisch.
Und als du dich da angemeldet hast, konntest du deine Pilotentests anrechnen lassen oder musstest du von ganz von vorne anfangen?
Ich musste tatsächlich von ganz von vorne anfangen. Natürlich hat es mir schon geholfen, vorher die Pilotentests gemacht zu haben, da das beides vom DLR durchgeführt wird. Das heißt, die Tests ähneln sich und dadurch hatte ich natürlich schon einen kleinen Eindruck davon, was auf mich zukommt. Aber ja, ich musste tatsächlich nochmal das komplette Bewerbungsverfahren durchlaufen.
Und kannst du so ein bisschen beschreiben, wie das so ist? Es sind, glaube ich, Tests, die anfangs sehr allgemein und später wird es dann, also vielleicht auch am Anfang so wirklich banale Fragen und danach wird es dann mal richtig kompliziert, oder?
Ja, also es beginnt mit einer ganz normalen Online-Bewerbung, woraufhin man schon einen ersten Online-Fragebogen zugeschickt bekommt. Das sind tatsächlich sehr allgemeine Fragen, die man erstmal beantwortet. Und wenn man Glück hat, wird man dann nach Hamburg zum DLR eingeladen zum ersten Test. Und der erste Tag der Tests besteht tatsächlich hauptsächlich aus Computertests, wo viele Dinge getestet werden, wie eben räumliches Vorstellungsvermögen, Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit. Solche Dinge werden da bei diversen Computertests über den kompletten Tag hinweg getestet. Und am Tag darauf kriegt man auch bereits ein Ergebnis, ob man diesen Tag erfolgreich bestanden hat oder nicht. Und am zweiten Tag werden wieder Computertests durchgeführt, die allerdings schon, wie du gesagt hast, ein bisschen spezifischer in die Lotsenrichtung gehen. Das sind zwei sehr große Computertests, die schon ein bisschen die Fähigkeiten abfragen, die man später dann auch am Arbeitsplatz braucht. Das ist so der erste Schritt vom Bewerbungsverfahren. Dann geht man erstmal nach Hause und wird hoffentlich ein zweites Mal nach Hamburg eingeladen, wo dann viele andere Dinge getestet werden, hauptsächlich im Team. Also es gibt viele Teamaufgaben, die man bewältigen muss. Die Teamfähigkeit wird dadurch natürlich geprüft. Dann gibt es einen größeren Englischtest und ein abschließendes Interview, wo offene Fragen geklärt werden, die Motivation generell nochmal geklärt wird etc. Und ja, abschließend gibt es natürlich noch den medizinischen Test, weil ganz wichtig ist, dass wir auch medizinisch fit sind. Und wenn man den bestanden hat, dann kann man die Ausbildung beginnen. Also insgesamt 5 Tage Tests und dann kann es losgehen.
5 Tage Tests, das klingt ja recht sportlich. Hast du, doofe Frage vielleicht, aber hast du ungefähr Zahlen oder ein Gefühl, wie viele am Anfang so einen Test mitmachen und wie viele am Ende übrig bleiben?
Ich glaube, am Ende kommen circa 5% noch raus, die geeignet sind.
Thank you.
Wie sieht so das erste Ausbildungsjahr aus? Ist die Ausbildung teuer? Und hast du zum Beispiel irgendwie eine Einzelwohnung gehabt? Haben dich deine Eltern unterstützt? Oder warst du in einer Fluglotsen-WG? Wie kann man sich das vorstellen? Wie war das bei dir?
Ja, also das erste Jahr der Ausbildung findet in Langen statt. Dort ist die Akademie, wie die Ausbildungsstätte von der DFS heißt. Und ja, im ersten Jahr werden einem hauptsächlich die Grundlagen natürlich beigebracht. Es wird viel mit Theorie angefangen und dann geht man aber schon recht schnell in den Simulator und lernt dort eben das Lotsen. Die Ausbildung ist nicht teuer, zumindest nicht für die Auszubildenden, sondern eher für die Firma, da man schon ab Ausbildungsbeginn tatsächlich ein Gehalt bekommt, wovon man auch durchaus leben kann. Ich habe bereits vorher schon in Frankfurt gewohnt und habe daher meine Wohnung behalten und wurde dabei zum Glück auch von meinen Eltern unterstützt, wofür ich sehr dankbar bin, weil sonst hätte ich meine Frankfurter Wohnung nicht behalten können. Ja, aber so sieht das aus. Viel Theorie, man ist viel auf dem Campus gemeinsam mit seinem Kurs. Und ja, verdient eben schon ein Gehalt.
Also so ein Flugsimulator kann ich mir gerade noch vorstellen, so wie mit so einem Videospiel, wo man dann das Flugzeug in der Luft abheben lässt und so. Aber wie sieht denn so ein Fluglotsen-Simulator aus?
Ja, tatsächlich sind unsere Simulatoren sehr ähnlich zu unserem normalen Arbeitsplatz. An unserem Arbeitsplatz sitzen wir ja vor Radarschirmen, wo wir auf einem Radar abgebildet das Fluggeschehen am Himmel sehen. Und auf dem Radar eben auch Informationen sehen zu Wetter, zu Wind etc. Das können wir alles ablesen und aber natürlich auch Informationen zu den Flugzeugen sehen. Wir sehen, was ist das für eine Airline, was ist das für ein Flugzeug, wie schnell fliegt er, in welcher Höhe fliegt er. Das sind alles Sachen, die wir auf unserem Radar sehen und dadurch natürlich dann auch durch bestimmte Tools messen können, wie weit sind die Flugzeuge voneinander weg, wie muss ich sie staffeln, um sie sicher aneinander vorbeizukriegen. Aber ja, tatsächlich sieht der Simulator sehr ähnlich oder eigentlich gleich zu dem aus, wie wir arbeiten. Einfach unser großer Radarschirm, mit dem wir arbeiten und nebendran noch ein paar kleinere Bildschirme, wo wir eben Wetterdaten und Winddaten, solche Sachen ablesen können.
Wow, das klingt auf jeden Fall nicht unkompliziert. Also wenn man sich als Laie dahinstellt, dann denkt man so, okay, ich finde maximal den An- und Ausknopf. Aber wenn es den überhaupt gibt.
Ich wüsste nicht, wo der An- und Ausknopf ist.
Ja, sehr gut. Deswegen wahrscheinlich muss das auch immer an sein.
Ja.
Also man muss schon so eine gewisse Affinität zu Technik und auch so ein bisschen Mathe schon haben, ne? Wenn man irgendwie dann das Wetter berechnen muss. Oder wo denkst du, wo sind so deine Stärken?
Also ich würde mich tatsächlich eher nicht als technikaffin bezeichnen. Natürlich war ich immer schon interessiert, wenn es darum ging, was in der Luftfahrt passiert. Und natürlich hat es mich auch immer interessiert, wie so ein Flugzeug fliegt. Aber ja, sehr technikaffin bin ich nicht. In der Ausbildung lernt man wirklich sehr gut die Grundlagen, die man für diesen Job braucht und auch die technischen Grundlagen, die man braucht, die auch völlig ausreichend sind. Und wie ich vorher schon gesagt habe, was Mathe angeht, ja, am Ende ist es eigentlich immer ein Dreisatz, mit dem man Dinge berechnet und ansonsten muss auch nicht viel Kompliziertes gerechnet werden. Also in der Ausbildung kriegt man wirklich die Grundlagen mit, die man braucht, sei es eben zu Wetter oder physikalischen Gegebenheiten in der Luftfahrt, aber mehr braucht man tatsächlich nicht. Natürlich schadet es nicht, interessiert zu sein, wie das alles funktioniert. Das bin ich auch, das sind wir, denke ich, alle oder die meisten, aber man muss kein Technikfreak dafür sein.
Wie lange am Stück arbeitest du denn dann? Weil man muss ja doch schon sehr konzentriert sein. Ich habe keine Vorstellung, ist man dann so auch so 2 Stunden, 3 Stunden, 8 Stunden? Wie lange ist man denn dann im Tower oder in dieser Schaltzentrale?
Also unsere Schichten, beziehungsweise eine Schicht am Tag geht 8 Stunden. Mhm. Davon ist reine Arbeitszeit 6 Stunden. Das heißt, 2 Stunden davon sind auf jeden Fall Pause von diesen 8 Stunden. Und wir dürfen auch nicht länger als 2 Stunden am Stück vor unserem Radar sitzen. Also nach 2 Stunden müssen wir auf jeden Fall Pause machen.
Weil man vor lauter Radar kein Flugzeug mehr erkennt.
Das sollte natürlich nicht passieren, aber einfach um ja wieder durchatmen zu können, Konzentration zu sammeln, weil 2 Stunden hochkonzentriert zu arbeiten, kann auch einfach sehr anstrengend sein.
Betreust du als Fluglotsin dann ein Flugzeug oder mehrere Flugzeuge oder ist das in Bereiche eingeteilt? Wie soll man sich das vorstellen?
Tatsächlich ist das alles in geografische Bereiche eingeteilt, für die man dann als Lotse Lizenzen erwirbt. Mhm. Wir haben dort, wo ich arbeite, im oberen Luftraum, wir haben unsere Zentrale in Karlsruhe, 4 geografische Bereiche eingeteilt, die wiederum noch in kleinere Bereiche eingeteilt sind. Und man kann diese Bereiche dann eben je nach Verkehrsaufkommen größer oder kleiner gestalten, aber es ist wichtig, dass man eben für den geografischen Bereich eine Lizenz hat. Und da können dann von 0 bis 20, 30 Flugzeuge drin sein. Wow. Das ist dann eben immer unterschiedlich, genau.
Das heißt, du bist die Navigatorin für so ein Stück Himmel und sagst dann, wer reinfliegen darf oder wer schnell wieder raus muss? Oder schickst du die da rein? Wie soll man sich das vorstellen?
Naja, die Flugzeuge bzw. die Airlines haben natürlich bestimmte Flugprofile, bestimmte Flugwege für ihre Flugzeuge gefeilt, heißt das bei uns. Also die geben einen Flugplan auf, woran man dann erkennen kann, wie sie fliegen möchten. Das kann ich dann auch schon sehen auf meinem Radar, wie dieser Flieger durch meinen Sektor, heißt dieser geografische Bereich, fliegen möchte. Und ich muss dann natürlich sicherstellen, ob er einfach gerade so durchfliegen kann oder ob ich ihn vielleicht um ein paar Grad von seinem Flugweg wegdrehen muss, damit er mit keinem anderen Flugzeug in einen Konflikt gerät.
Das heißt, du sprichst ja tatsächlich dann auch mit dem Kapitän des Flugzeugs und sagst ihm, er darf jetzt abheben oder er muss jetzt Linkskurve machen. Wie sieht denn so eine Ansage von dir aus? Kann man mal Probe heuern?
Ja, also das mag für viele wahrscheinlich ein bisschen komisch klingen, weil es gibt natürlich ein bestimmtes Luftfahrtenglisch, wodurch wir viele Dinge ein bisschen komischer als das normale Englisch aussprechen. Aber das könnte dann zum Beispiel so klingen: Lufthansa 123, Rheinräder, hallo, identified, climb flight level 33, zero, turn right 5 degrees. Und das müsste mir dann der Pilot genauso zurücklesen, dass ich eben verstanden habe, beziehungsweise dass ich höre, dass er verstanden hat, was er tun soll und das dann auch so macht.
Also 5 degrees habe ich verstanden, 5 Grad, aber ansonsten nichts. Also ich wüsste anscheinend bin ich dann der Lufthansa-Pilot, aber ich wüsste nicht, wohin, 5 Grad nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Ich wäre total verloren. Also.
Ich habe dir eigentlich gesagt, identified heißt, ich habe dich identifiziert, ich sehe dich auf meinem Radar. Mhm. Climb Flight Level 330, also steige auf Flugfläche 330. Und ja, turn right 5 degrees, das hast du schon richtig gesagt, rechts 5, ja.
Bist du denn auch während der Ausbildung auch öfters mitgeflogen oder ist man dann auch mal im Cockpit und darf mal mitfliegen hat man mit dem Flugzeug an sich und mit dem Fliegen gar nichts mehr zu tun?
Also es ist nicht Teil der Ausbildung, aber es gibt Möglichkeiten, dass man sich für sogenannte Erfahrungsflüge bewirbt. Da gibt es dann bestimmte Kapitäne bei Lufthansa, die dann eben Lotsen mitnehmen auf am besten eine Tagestour irgendwie nach Berlin und zurück oder so, dass man sich da die Abläufe angucken kann. Allerdings habe ich das während der Ausbildung nicht gemacht, weil dadurch, dass ich auch ein paar Jahre bei Lufthansa als Flugbegleiterin geflogen bin, hatte ich dann natürlich einen ganz guten Eindruck, was da vorne so abläuft und wollte da dann lieber den anderen Azubis den Vortritt lassen, dass die auch mal solche Streckenerfahrungsflüge machen konnten.
Wie sehen denn deine Aufstiegschancen aus? Du bist bald fertig, du musst die letzten Tests noch machen, hoffentlich in diesem Jahr. Klopf auf Holz, mit der Pandemie ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wir sind da sicher, dass das alles gut gelingt. Aber wie sehen so die Aufstiegschancen aus oder der weitere Werdegang?
Man ist dann erstmal eben fertiger Lotse bzw. fertige Lotsin. Der nächste Schritt, der dann eigentlich kommt, ist der Aufstieg sozusagen zum Coach. Man macht eine Ausbilderqualifikation und kann dann eben auch neue Azubis ausbilden. Und dann kann man noch Dinge machen wie Prüfer, um eben solche Prüfungen, die ich jetzt noch machen muss, abzulegen. Beobachter, das bedeutet, dass man alle paar Jahre auch fertige Lotsen am Arbeitsplatz beobachtet, beurteilt, ob das alles noch den gewünschten Standards entspricht. Dann kann man natürlich noch Supervisor werden, das heißt so bei uns, beziehungsweise Wachleiter. Das heißt, dass man in einer Schicht, die Verantwortung über ein großes Lotsenteam bei uns im Kontrollraum hat und ja auch Dinge entscheidet, wie welche Sektoren werden bei uns aufgemacht, den Verkehr, der in Zukunft kommt, im Auge behält, solche Dinge. Das ist dann die Aufgabe des Wachleiters zum Beispiel.
Was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß und was weniger?
Also am meisten Spaß macht mir, glaube ich, dass einfach kein Tag ist wie der andere. Ich komme zur Arbeit und weiß natürlich, was mein Job ist. Allerdings funktioniert das nicht nach Schema F, sondern es kann immer etwas Unvorhergesehenes kommen. Es passiert immer etwas Neues. Es sind immer neue Flugzeuge da, immer neue Probleme. Und dazu arbeite ich auch immer noch in wechselnden Teams. Natürlich kenne ich die Leute, die bei mir in den Sektoren arbeiten, aber trotzdem sitzt man jeden Tag neben jemand anderem und das macht das alles einfach unglaublich spannend und bringt einfach jeden Tag frischen Wind rein. Und weniger Spaß, da ich noch nicht so lange dabei bin, gibt es da noch nicht viel. Allerdings würde ich dann wahrscheinlich sagen, dass mir Frühschichten weniger Spaß machen als Spätschichten. Also wenn ich um 6 Uhr morgens zum Dienst kommen muss, dann bin ich da manchmal nicht so begeistert. Aber auch das gehört halt leider dazu.
Kannst du denn so Zahlen nennen? Es ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf, aber er ist auch gut bezahlt.
Ja, ist auf jeden Fall gut bezahlt. Unser Einstiegsgehalt liegt bei 117.000 Euro im Jahr und da kommen dann noch Zulagen wie Schichtzulage etc. drauf.
Man darf ja sich, glaube ich, nur einmal bewerben.
Genau.
Und wenn, dann muss es das richtige Mal sein. Man kann es nicht mal so ein bisschen rumprobieren. Hast du Tipps und Tricks für die Bewerbung?
Genau, also man darf sich, wie du gesagt hast, nur einmal bewerben, weil der DLR eben davon ausgeht, dass Fähigkeiten getestet werden, die man nicht lernen kann, sondern mit denen man quasi geboren wurde. Ja, ansonsten kann ich empfehlen, dass man die Tests vorher ein bisschen übt. Man kriegt vom DLR Dateien zugeschickt, wo man viele Tests üben kann und sich darauf vorbereiten kann. Sie sagen zwar natürlich, dass man die Fähigkeiten nicht lernen kann, aber allein um mit einem besseren Gefühl in die Tests reinzugehen und ein bisschen zu wissen, was einen erwartet, finde ich es auf jeden Fall gut, die zu üben. Und ansonsten kann ich empfehlen, sich, was Englisch angeht, gut vorzubereiten mit Serien, Büchern, um einfach in das Englische reinzukommen, wenn es vielleicht nach Corona auch wieder geht, eine Sprachreise zu machen, um einfach gewohnt zu sein, Englisch zu reden. Und ansonsten haben mir das damals auch viele gesagt und kann ich nur so weitergeben, einfach man selber sein und sich auch bei den Tests nicht zu verstellen versuchen, weil auf 5 Tage gesehen klappt das sowieso nicht und man muss einfach man selber sein und dann sollte das auch klappen.
Gab es denn auch mal ein Negativbeispiel oder in der Schulung? Ich meine, bei euch irgendwie so eine, in Anführungsstrichen, eine Anekdote, wo oder die oft wiederholt wird, damit man daraus lernt aus diesen Fehlern?
Ja, in der Ausbildung wurde uns auch eine Anekdote erzählt über eine Maschine, die beim Lotsen gemeldet hat, all 4 engines out. Und der Lotse hat verstanden, engine number 4 out. Was natürlich ein Riesenunterschied ist, ob alle 4 Triebwerke ausgefallen sind oder ob ein Triebwerk von 4 ausgefallen ist. Und da ist es eben ganz wichtig, zuzuhören und das eben auch nochmal zurückzulesen. Und der Pilot hat dann zum Glück nochmal gesagt, nee, alle 4 sind aus. Und mit dem muss dann natürlich ganz anders umgegangen werden als mit einem Lotsen oder mit einem Flugzeug, wo nur 1 von 4 Triebwerken ausgefallen ist, was tatsächlich nicht so ein großes Problem ist wie alle 4 natürlich.
Ah, schön, dass du das erzählst. Wir hatten ja auch mal den Michel hier, den Flugzeugpiloten, und dem ist ein Triebwerk ausgefallen. Wie behandelt man den Piloten dann? Oder redet man dem gut zu? Oder was gibt man denn dann vom Tower für Tipps?
Naja, am Ende sind wir dann wirklich mehr einfach als Unterstützung da und der Pilot sagt uns, was er braucht und wird dadurch zu unserer höchsten Priorität natürlich. Aber am Ende sind die Piloten in der Luft und müssen dieses Flugzeug fliegen und können uns nur genau sagen, was sie brauchen, wo sie landen möchten, was sie an Unterstützung bräuchten. Und unser Job ist es dann, das möglich zu machen. Aber die Entscheidung liegt dann letztendlich bei den Piloten und wir versuchen ihnen das Leben natürlich so einfach wie möglich zu machen und sie einfach zu 100% zu unterstützen.
Das heißt, ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass er dann sagt, also in Anführungsstrichen hältst du dann den Luftraum frei, damit er so gut wie möglich landen kann, oder?
Genau, also dann würde ich natürlich eher andere Flugzeuge einen Umweg fliegen lassen, um für ihn freie Bahn zu schaffen. Und er sagt mir dann halt, ich möchte jetzt in München landen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich unsere Verantwortung, auch mit allen anderen Sektoren das zu koordinieren, denen Bescheid zu sagen, dass dieser Pilot komplett bis nach München eben das kriegt, was er braucht und freie Bahn hat.
Du arbeitest ja immer mit anderen Kollegen und du arbeitest ja auch immer mit anderen Piloten. Oder erkennt man die schon an der Stimme und weiß, ach, heute, es ist Montag, dann ist es ja wieder der Stefan. Wie kann man sich das vorstellen? Oder hast du vielleicht so ein kleines Bild von dem Piloten, wie der aussieht? Oder wie siehst du die nie oder hörst du nur, was die sagen und sprichst mit denen?
Ja, also tatsächlich ist es natürlich schwer, die Leute wiederzuerkennen, vor allem bei großen Airlines. Würde es mir schwerfallen, die Leute wiederzuerkennen. Wo es tatsächlich passiert, dass man sich denkt, ach ja, der wieder ist bei kleineren Business-Jets von ganz kleinen Airlines, wo vielleicht nur eine Handvoll von Piloten fliegt und die erkennt man dann schon wieder und fragt auch dann, ach, das war ja ein kurzer Aufenthalt, seid ihr schon wieder auf dem Rückweg? Also das kann schon vorkommen. Und tatsächlich hat mich auch letztens ein ehemaliger Kollege von Lufthansa noch am Funk erkannt, ein Pilot. Das war auch ganz lustig.
Gibt's Fluglotsenwitze?
Es gibt bestimmt Witze, aber vielleicht kann ich mir sowas auch einfach nicht merken.
Habt ihr Pilotenwitze vielleicht, die man euch immer erzählt?
Ja, aber die erzähle ich.
Eine sehr, sehr höfliche Fluglotsin. Sehr gut.
Ja, ich versuch's.
Vielen Dank, liebe Sina. Das war Wie werde ich Fluglotsin? Und ich hoffe, ihr hört das nächste Mal rein. Bis dann.
Ciao.